Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Die Autoren, Autorinnen, in dem Moment, wo die ihre Geschichte schneiden, das ist ja deren Baby sozusagen. Die wollen natürlich, dass ihr Baby bestens irgendwie versorgt und gepflegt wird. Und sie, natürlich sehen die das nicht gerne, wenn ich dann sage, ja, ich gehe jetzt um 18 Uhr irgendwie weg oder so. Nur wenn ich jede Woche quasi ein anderes Baby zu schneiden habe und das bei und sich bei sich jede Woche so gestaltet, dass ich dann immer länger und länger und länger da bleibe, dann bin ich halt nur länger da. Und das geht an irgendeinem Punkt, konnte ich das dann auch nicht mehr und musste mich dann irgendwie abgrenzen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute ist Abrechnungstag, denn wir wollen wissen, was denken eigentlich die Leute über uns, die täglich mit uns Journos zusammenarbeiten müssen?
Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert von Sixt. Die haben für JournalistInnen ein richtig gutes Angebot. Immer wenn ich Doku-Produktion mache, da ging bisher kaum etwas ohne Mietwagen. Produktionszeiten sind meist engmaschig, man muss spontan nochmal hier und dorthin fahren, Drehorte wechseln und, und. Ohne Auto keine Chance. Und ich greife da gerne auf Sixt zurück, denn Sixt ist exklusiver Mobilitätspartner des DJV und somit gibt's für Journos besondere Rabatte auf Mietwagen. Und da könnt ihr ganz einfach drauf zugreifen und zwar geht ihr einfach auf www.sixt.de/pressekonditionen und zack, könnt ihr euren vergünstigten Mietwagen buchen für eure nächste Recherchereise. Der Link ist natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Klingt einfach, ist es auch. In diesem Sinne, allzeit gute und stressfreie Fahrt.
Luca, wir sind alt. Und damit guten Morgen.
Warum sind wir alt jetzt? Also das hatten wir beim letzten Mal schon.
Ja, das muss ich jetzt einfach durchziehen.
Hast du aus Versehen das Skript von der letzten Folge aufgemacht?
Nein, das habe ich nicht. Der erste Kaffee sitzt schon drin, deswegen nein, so verpeilt war ich nicht. Aber wir sind ja jetzt 50 und eine Folge alt. Und ich würde einfach sagen, dadurch, dass wir auch damals gestartet sind mit diesem, ich sag mal, leichten Podcast-Hype und dieser Podcast-Welle rund um Corona, würde ich einfach sagen, wir sind jetzt Podcast-Dinosaurier. Das wurde mir auch mehr oder weniger in Zuschriften so zugetragen. Ihr seid schon so lange dabei, ich kann es mir gar nicht ohne euch vorstellen. Ja, okay, leicht beleidigendes Kompliment, aber I'll take it. Deswegen, ich fühle mich jetzt einfach alt und ich finde es schön, dass wir auch in der 51. Folge immer noch zu Aufnahmenbeginn trotzdem technische Probleme haben, obwohl wir Dinosaurier sind.
Ja, das stimmt. Aber dieses Mal lag es auch an mir und nicht an dir. Insofern... Das ist ja mal was Neues, weil normalerweise liegt es ja nie an mir, weil ich bin ein Mann und ich kann ja wohl mit Technik oder was.
Das ist eine absolute Lüge, dass es nie an dir liegt. Das ist eine absolute Lüge.
Ja, kommen wir mal zur heutigen Folge. Eine Folge, wo ich mich frage, warum wir sie erst jetzt machen, weil das Thema schon immer wieder so präsent in meinem Kopf war. Und das Schöne ist, heute wird wieder viel gemeckert über JournalistInnen und Redaktionen. Aber gar nicht von mir. Das ist ja super.
Das ist die Neuerung.
Ich muss ja. Doch, ich werde auch ein bisschen meckern. Aber es geht quasi um die. Also wir wollten im Endeffekt einfach mal die Leute fragen, die regelmäßig mit uns JournalistInnen zusammenarbeiten müssen, was sie an uns einfach nervt und was sie an unserer Arbeit nervt. Und da wir jetzt nicht alle Bereiche immer so wunderbar gut abdecken können, haben wir uns einfach wieder für den Bereich entschieden, in dem wir uns am meisten austoben. Und das ist, ja, das ist im filmischen Bereich. Aber ich glaube, man kann das sehr gut auf verschiedene Gewerke übertragen, weil ich glaube, wir arbeiten ja zwangsläufig immer wieder mit Menschen zusammen, die mit Journalismus erstmal gar nicht so viel am Hut haben. Sei es jetzt beispielsweise auch, das war das Erste, was in meinem Kopf war, JuristInnen, die glaube ich auch wirklich häufig die Hände über dem Kopf zu zusammenschlagen und sich denken, ach du Scheiße, Freunde, rechtlich funktioniert das aber mal gar nicht so. Auch da habe ich selber auch das dieses Jahr erst wieder erleben müssen. Da kann ich, glaube ich, noch nicht so viel dazu sagen, weil ja, das wird irgendwo anders noch aufgelöst. Nee, das läuft nicht mehr. Das ist schon rum. Aber das ist ja zum Beispiel so ein Ding, ne? Aus journalistischer Sicht denkt man sich erstmal, naja, ich habe das ja ganz sauber hier recherchiert. Guck mal, ich kann das ja auch nachweisen. Das ist ja so. Und dann kommt aber ein Jurist ums Eck und sagt, ja, Ja gut, well, aber aus juristischer Sicht vielleicht nicht. Also das war zum Beispiel ein so ein Gewerk, was, glaube ich, jeden Journalisten, egal in welcher Form man diesen Journalismus betreibt, irgendwie damit zu tun hat. Und trotzdem wollen wir uns so ein bisschen beschränken auf, ja, ich sag jetzt mal Cutter und Kameraleute.
Aber wie gesagt, auch nur, weil das eben die Beispiele sind oder die Bereiche sind, in denen wir am besten vernetzt sind. Also die Idee dieser gesamten Folge ist eigentlich mal, den Blick von außen nach innen zu werfen. Also was denken eigentlich die, die sich mit unserem Mist mehr oder weniger, mit unseren Shortcomings, mit unseren Versagen, mit unseren Ansprüchen, mit unseren, ja auch dem Produktionsdruck etc., die das eigentlich mit uns gemeinsam ausbaden müssen, aber am Ende eben oft die sind, die eigentlich gar keine Entscheidungsgewalt darüber haben, sondern uns auch so ein bisschen ausgeliefert sind. Also all die Gewerke, die da irgendwie mit dran zusammenhängen. Wir hatten auch sehr viel positives Feedback bekommen, als es um die Community-Management-Folge ging. Und das war auch so ein bisschen der Auslöser, dass wir gesagt haben, naja, es gibt ja noch viel, viel mehr, die mit uns sozusagen zusammenarbeiten. Und gerade eben diese mediengestalterischen Gewerke, JuristInnen, aber auch DistributionskollegInnen, die vielleicht auch selbst gar keinen journalistischen Hintergrund nochmal haben. Also es sind ja alles Menschen, die unsere Arbeit erst möglich machen und mit denen wir ja auch den ein oder anderen Mist ausbaden wollen. Und da uns einfach mal anzuhören und gemeinsam auf die Suche zu gehen, wo liegt denn da das Problem oder welche Probleme seht ihr, erlebt ihr und was wolltet ihr uns JournalistInnen schon immer mal sagen, das ist der Grundgedanke heute.
Ja, ich möchte direkt mal meine Meinung kundtun.
Das da, zur Abwechslung mal, das finde ich gut, Luca.
Also, ich finde, als Journalistin, als Journalist sollte man die anderen Gewerke, die um einen rum sind, kennen und verstehen. Und man sollte, ich finde, das gehört zum Berufsbild einfach mit dazu, man sollte wissen, was die brauchen. Und man sollte ein Grundverständnis dafür haben. Ich erwarte ja, beispielsweise jetzt wieder von dem Cutter auch, dass er einen Plan hat von Journalismus und von Dramaturgie und nicht einfach nur technisch Premiere Pro beherrscht oder Da Vinci und das technisch kann, so den Schnitt setzen und da schnell ist oder irgendwelche Vorgaben kennen, was Ausspielungen betrifft und so weiter, sondern ich erwarte ja auch, dass er auch versteht, wie dieser Film grundsätzlich gut sein kann und wie er vielleicht auch schlecht sein kann. Aber andersrum treffe ich halt immer wieder Journos, die nicht wissen, was Premiere und After Effects ist und nicht einschätzen können, welche Aufgabe grob wie viel Zeit braucht. Ich muss ja die Kamera nicht bedienen können. Ich muss auch kein schönes Bild mit einer Kamera drehen können. Aber ich muss ja eigentlich, ich muss ja wissen, welche Bilder ich für einen Beitrag brauche und muss das auch kommunizieren können. Und genauso muss ich auch wissen, dass wenn ich einem Cutter eine Ansage mache, wie viel Zeit das grob denn braucht. Und ich habe das auch so oft schon von Redaktion erlebt und da habe ich mir immer wieder gedacht, das kann ja nicht sein. Und da, und das ist, glaube ich, mein nächster Punkt, und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil du ja auch direkt beim ÖRR jetzt in dem Fall gearbeitet hast. Ich habe auch das Gefühl, dass Cutter und Kameraleute oder alle anderen Gewerke häufig nicht mitgedacht werden bei so Formatentscheidungen. Ja. Also zum Beispiel bei der Frage, wir haben jetzt ein neues Reportageformat, wie viel Schnitttage braucht denn das pro Projekt? Naja, sagen wir einfach mal 3. So. Und dann trifft man auf den Cutter, der sieht das Material und denkt sich, ja, ach du Scheiße.
Ja, ja.
Wie soll ich das denn in 3 Tagen machen? Wie ist da deine Erfahrung?
Ich habe das Gefühl, ich glaube, worüber wir da ganz am Anfang reden müssen, ist eine Naivität, die JournalistInnen dort inne wohnt einfach. Und ich weiß gar nicht, woher die kommt. Ich weiß gar nicht, ob die ihren Ursprung hat bei einer Überlegenheit, die unsere Branche, die unser Gewerk sehr häufig empfindet. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie in Volontariaten beispielsweise solche Dinge auch unterrichtet werden oder so. Aber ich komme aus einer Welt, in der ich zuerst angefangen habe, quasi als Field-Producerin zu arbeiten, als Kamerafrau zu arbeiten, wo ich in Anführungszeichen einfach rausgefahren bin, News gemacht habe und alles machen musste und alles klären musste, was da irgendwie vor mir lag. Und das hieß halt häufig auch irgendwie aus dem ruckligen Auto herausschneiden und so weiter. Und schon während des Studiums zu fotografieren, zu filmen, das war bei uns zumindest ein ganz fester Bestandteil. Das heißt, meine gesamte Karriere ist eigentlich extrem eng verwoben mit der Mediengestaltung als solche. Damit habe ich mir mein Studium finanziert, mein Leben finanziert und so habe ich meine ersten Arbeitserfahrungen gemacht und habe mir auch meine Praktika ausgesucht, eben nicht nur am Schreibtisch zu sitzen und von dort aus irgendwie Geschichten, vermeintliche Storylines und so weiter zu recherchieren. Ich verstehe aber, dass das nicht bei allen so ist und dass nicht alle so eine enge Anbindung haben. Und gerade bei denen, die eben nicht, ich sag jetzt mal, sich draußen rumgeschlagen haben, vielleicht auch mal freigearbeitet haben und auch mal selbst irgendwie Fotos bearbeiten mussten, ihre eigenen Videos geschnitten haben und so, da ist eine extrem große Naivität da. Ich glaube, was auch einfach ein wichtiges Learning der letzten Jahre ist und bleiben sollte, du kannst die krassesten und geilsten Stories haben. Du kannst die besten Newsletter, Podcasts, Social Media Posts, YouTube-Reportagen haben, lineare Ausstrahlung etc. Es ist ein so hart umkämpfter Markt. Es ist so eine hart umkämpfte Aufmerksamkeitsökonomie. Es kommt nicht nur darauf an, wer die am besten recherchiertesten Geschichten hat oder die stärksten ProtagonistInnen und so weiter, sondern die Verpackung, das Storytelling, der Look, das Look and Feel, wie man ja auch so schön sagt, bei Filmen vor allem. Die Qualität des Ganzen, nicht was die Geschichte ist, sondern wie die Geschichte ist. Damit stehen und fallen Formate, damit stehen und fallen Publikationen. Und das hat meiner Meinung nach eigentlich in den letzten Jahren, obwohl der wirtschaftliche Druck immer stärker wurde, die mediengestalterischen und die postproduktionellen Jobs so viel wichtiger ironischerweise gemacht. Aber wir geben ihnen nicht mehr Aufmerksamkeit. Im Gegenteil, es werden Schnitttage gekürzt, es werden Budgets gekürzt. Es wird nur eine Kamera statt zwei Kameras bezahlt. ReporterInnen, die für den Hörfunk arbeiten, fahren vielleicht mit irgendwelchen Billigmikros raus oder so. Oder müssen dann selbst ihre Sachen schneiden und es gibt keine CutterInnen, die dann für den Hörfunk danach das noch nachbereiten oder sowas.
Ich habe mal einen Cutter und Kameramann gefragt, mit dem ich schon sehr, sehr viel zusammengearbeitet habe und er hat sich auch schon häufiger bei mir ausgekotzt und das ist der gute Max und ich habe Max direkt mal gefragt, ey, was nervt dich an der Arbeit mit JournalistInnen eigentlich am meisten?
Also was mich am meisten in der Arbeit mit Journalisten nervt, egal ob beim Schnitt oder beim Dreh, man kann das, glaube ich, allgemein sagen, ist unvorbereitet sein und keine Meinung haben. Das heißt, wenn ich als DP ein Bild anbiete, dann möchte ich halt auch wissen, ob das das Richtige ist und in die richtige Richtung geht. Beziehungsweise, wenn man irgendwas Situatives dreht, wie zum Beispiel jemand ist beim Kochen und man filmt da gerade auf die Hände, das dann halt erwarte ich halt, dass dann der oder die Journalistin dann auch hinter der Kamera steht und halt sieht, was ich filme und dann halt auch Anweisungen gibt, dass man da halt auch einfach immer kleine Geschichten erzählt. Und ich hatte es halt auch schon, dass ich da eine Situation begleitet habe und in dem Fall der Redakteur stand halt 20 oder 30 Meter von mir weg und immer wenn ich nicht mehr wusste, was ich jetzt drehen sollte, kam aber auch kein Input. Also dann ist es halt auch schwer, das Beste für den Film halt rauszuholen, wenn man da nicht zusammenarbeitet oder keine richtige Kommunikation stattfindet. Und dann gibt's halt auch irgendwie so Momente, wo man so als Editor da sitzt und eigentlich diesen ganzen Film selber zusammenschneidet und selber die Dramaturgie und die Storyline entsprechend setzt. Und dann übernimmt man halt eigentlich ja den Job der Journalisten. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein.
Also gerade das Erste, was Max da in dem Moment sagt, das finde ich auch ganz bezeichnend, weil das, glaube ich, auch zustande kommt, eben wenn JournalistInnen, RedakteurInnen vor Ort eben keinen Plan, wirklich gar keinen Plan davon haben, was bildlich auch einfach passieren muss. Ne? Da geht es dann halt viel um diese Schnittbildgeschichte. So, also ich versuche immer quasi schon auch darauf zu achten, ne, wie wenn, wenn Max gerade sagt, so er geht jetzt gerade auf die Hände, dass ich dann automatisch versuche, den Protagonisten am Reden zu halten, dass da auch eine gewisse Bewegung dann in der Hand ist und so, und dass man dieses Bild dann auch beispielsweise verwenden kann, um das als Schnittbild drüber zu legen, wenn man mal irgendwo in einer inhaltlichen Aussage einen Schnitt macht, um wieder die Wahrheit zu verzerren. Aber das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, die helfen extrem, genauso wie auch das, was Max sagt, ne, wenn der Redakteur, die Redakteurin dann immer da irgendwo in der Weltgeschichte rumläuft, der Kameramann aber selber auch noch ganz viel Bilder braucht und natürlich in dem Moment dann auch die Kommunikation mit dem Protagonisten nicht übernehmen will, weil das ja auch einfach ganz oft dann ultra verwirrend ist für die Leute, die ja nicht jeden Tag vor der Kamera stehen, und wenn dann auch noch der Kameramann dann auch noch anfängt, da die Person voll zu texten, jetzt mach noch mal das, dann kommt der Tonmensch vielleicht noch, wenn es überhaupt einen gibt, der dann auch noch da irgendwas will. Nee, es muss diese eine Person geben, die da die Kommunikation dann übernimmt, um nicht alle am Set quasi da maßlos zu verwirren und dass da auch nicht so ein Kuddelmuddel einfach entsteht. Das Ding ist, dass Max auch nochmal ganz spezifisch da den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansprechen wollte,
ja.
Weil, naja, wir lassen ihn einfach erzählen.
Mir fehlt manchmal das Verständnis für das, was der Job eines Editors heutzutage bedeutet. Und gerade was die Planung der Schnitttage angeht, habe ich manchmal das Gefühl, dass die viel zu pauschal festgelegt werden. Also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind eigentlich die Schnitttage immer richtig, richtig knapp bemessen, finde ich. Und ich glaube, wenn du da im Schnitt mit 9 Stunden am Tag durchkommst, hast du Glück. Also, keine Ahnung, mittlerweile ist es ja auch so, du musst ja nicht nur schneiden, sondern du musst ja schon wie einen Premix vom Sound machen, dann Grafiken einpflegen, teilweise selber noch in After Effects Sachen machen, was prinzipiell nicht schlimm ist, aber das wird irgendwie alles in der Zeit nicht mit einberechnet und am Ende exportierst du den Film ja noch. Das sind auch dann, ne, wenn das 30-Minuten Filme sind, dann dauert das auch seine Weile und musst es vielleicht auch noch hochladen, abschicken, was auch immer, und dann manchmal noch nachbereiten, also gerade wenn du halt viel Feedback kriegst und dann eigentlich den Tag nur damit beschäftigt bist, alle Änderungen und alle Umstrukturierungen irgendwie reinzukriegen. Ja, musst du dann auch Tonübergänge machen, manchmal vielleicht doch noch eine Schnittkante anders setzen. Und das machst du ja alles, wenn dann eben der oder die Redakteurin schon zu Hause ist. Und entweder macht man das dann halt abends oder früh davor und dann beginnt ja eigentlich die eigentliche Schicht erst. Ja, und dann sitzt du dann halt da gegen 19, 20 Uhr und guckst halt diesem Renderbalken zu, wo da steht noch 45 Minuten.
und dann ist es ja auch noch so, dann hast du es ausgespielt um 20 Uhr, um 21 Uhr, vielleicht um 22 Uhr, habe ich alles auch schon selber erlebt. Dann schickst du es ab zur Abnahme an die Redakteurin, den Redakteur im Sender. Ja, und dann geht diese Korinthenkackerei los, weißt du, dann wird da drauf gepocht, ja, könnt ihr noch mal schnell hier den Einschnitt, könnt ihr den noch mal ein bisschen länger ziehen, das ist ja schnell gemacht. Ja, den Schnitt zu setzen, das ist schnell gemacht, das stimmt wohl, aber wenn du dann diese alles Ausspielungen hast nicht. Und dann beim Fernsehen halt auch noch nicht nur eine Ausspielung pro Film, sondern da brauchst du ja 3 Ausspielungen pro Film. Eine Ausspielung brauchst du für die Sendung als MXF, also auch ein riesen Dateiformat. Eine Ausspielung brauchst du fürs Archiv, wo dann nämlich die Audiospuren ein bisschen anders liegen muss. Und eine Ausspielung brauchst du dann noch für online, für die Mediathek oder weiß ich nicht, was dann, oder für YouTube vielleicht noch, was dann immer eine MP4 sein muss. Und dann hast du für einen kleinen Schnitt dann wieder 3 Ausspielungen, was halt wieder massivst läuft. Ja, natürlich muss ich da nicht nebendran sitzen, aber trotzdem kann ich auch nicht einfach in den Feierabend gehen, weil sobald das ausgespielt ist, vielleicht bricht was ab, dann muss ich einen Blick drauf haben, dann muss ich es nochmal neu ausspielen und dann muss ich den Scheiß ja auch noch wegschicken im Zweifelsfall, wenn ich nicht den Luxus habe und im Sender sitze. Obwohl das auch beschissen ist, weil dann sitze ich ja halt noch bis 23 Uhr im Sender, was ja auch scheiße ist. Und das sind eben Sachen, die eben nicht bezahlt sind, weil sie nicht mit einkalkuliert werden. Und die Leidtragenden sind dann halt nicht die Journalistin, weil die können dann im Zweifelsfall schon nach Hause gehen, bleiben, wenn sie nett sind, noch einfach da und baden die Scheiße gemeinsam mit dem Mediengestalter aus. Aber die Mediengestalter selber, die müssen da halt durch.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle einmal ganz klar über Machtverhältnisse da auch einfach reden, weil was da ja jetzt auch schon mit angeklungen hat, ist zum einen das Machtverhältnis natürlich von Auftraggeber gegenüber Produktionsfirmen, also öffentlich-rechtlichen, können aber auch private Auftraggebende natürlich sein. Das einmal, das ist ja schon das erste Machtgefälle. Und dann, das hat bei dir gerade auch schon so ein bisschen angeklungen, Luca, das Machtgefälle nochmal von JournalistInnen gegenüber Cuttern, weil, oder der Postproduktion insgesamt, weil eben genau am Ende des Tages, wenn die inhaltliche Arbeit getan ist, können wir dann schon nach Hause gehen, wir können uns dann schon mal auf die Couch setzen, wir gehen duschen, wir gucken zwar noch auf unsere E-Mails und schicken noch was raus, aber wir sind am Ende nicht die, die das halt dann dort ausbaden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, und da bleiben, bis dieser verdammte Balken sich endlich geladen hat, dreimal abgebrochen hat und Premiere-Plugin sich gerade mal wieder verabschiedet hat. Und ich finde aber noch viel schlimmer ist eigentlich das, was eben von vielen Auftraggebern dann nicht gesehen wird, nämlich wie es am Ende im Schnitt in der Postproduktion bei den umliegenden Gewerken mit den Arbeitszeiten eben aussieht und der Arbeitsbelastung und auch der Verantwortung, wenn wir mal ehrlich sind. Weil dann heißt es eben, macht doch mal noch schnell das oder könnt ihr mal noch das machen. Wir bräuchten es bis morgen aber noch mal so und so. Natürlich können RedakteurInnen gerade auf Auftragsseite von öffentlich-rechtlicher Seite, natürlich können die das verlangen, weil die Firmen sind abhängig von diesen Aufträgen. Aber am Ende bedeutet es immer, dass jemand, der sich beispielsweise für den Job eines Cutters, einer Cutterin entschieden hat, dass die Person da dann sitzt, nicht weiß, wann ihr Feierabend beginnt, nicht weiß, ob sie am Sonntag vielleicht noch mal rein muss, um schnell noch mal was hochzuladen oder umzusetzen oder so. Und ich finde, da gehört schon ein gewisser Mut dazu, eine unfassbare Resilienz und auch einfach diese Bereitschaft, das alles zu ertragen, um überhaupt in diesen Jobbereich zu gehen. Luca, mir ist mal wieder in der Vorbereitung aufgefallen, als wir uns ausgetauscht haben darüber, mit wem könnten wir denn hier an dieser Stelle mal reden. Ich habe zwar viele Nummern und Kontakte schon so gesammelt jetzt in meinem Telefonbuch von Leuten aus der Postproduktion, Distribution etc. etc., aber wieder sehr wenige, bei denen ich wusste oder geahnt habe oder von denen ich dann auch direkt erfahren habe, dass sie wirklich mit uns reden wollen. Also, dass sie offen darüber reden wollen und auch genau diese Probleme, die wir jetzt schon so ein bisschen angerissen haben, dass sie das thematisieren können und wollen und das sogar dann auch noch mit Klarnamen. Und deswegen fand ich es umso krasser und toller, dass du jemanden hattest, mit dem du früher zusammengearbeitet hast, nämlich Danny Breuker, der einer der wenigen ist eigentlich, die wirklich mit Max zusammen jetzt auch offen darüber reden möchten. Nicht, weil wir jetzt hier krasse Einzelstories auspacken und einzelne JournalistInnen irgendwie an die Wand stellen wollen oder so. Aber an sich einfach, weil ich glaube, es so diese Kultur gibt von, man will keinen Ärger machen. So. Und ich finde, und ich bin mal gespannt auf deine Eindrücke, aber Danny hat das im Gespräch wirklich super gemacht, einfach seine Eindrücke und seine ehrlichen Erfahrungen wiederzugeben, ohne zu sehr mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Er hat jahrelang bei Sendefähig gearbeitet. Ich glaube, dort habt ihr euch auch kennengelernt. Er hat dort nicht nur, aber vor allem natürlich junge Formate wie das Y-Kollektiv gemacht. Und das bedeutet ja auch immer, viel mit jungen und noch nicht so erfahrenen AutorInnen zusammenzuarbeiten. Was ja gerade in unserer Altersspanne sehr häufig dann auch vorkommt. Und heute arbeitet er im Bereich Grafik und Web. Heute arbeitet er im Bereich Grafik und Webproducing bei einer anderen Produktionsfirma, anders ausgerichtet. Muss ich auch mit der einen oder anderen Sache vielleicht nicht mehr so rumschlagen. Er hat mir erzählt, was seine Erfahrungen da so sind, gerade wenn es eben um die Zusammenarbeit, um die direkte Zusammenarbeit mit JournalistInnen geht. Zuerst aber wollte ich mir einen Eindruck davon verschaffen, ob er masochistisch ist oder was mit ihm los ist, dass er gesagt hat, ich möchte journalistische Filme produzieren. Danny, was ist in dich gefahren, dass du gesagt hast, du möchtest im Schnitt jedes Mal die Arbeit der anderen vielleicht ausbaden?
Also tatsächlich bin ich zum Schnitt gekommen. Das war so eine Learning-by-Doing-Geschichte. Ne? Ich habe irgendwann, glaube ich, als Teenie irgendwann mal angefangen zu schneiden. Das waren dann am Anfang natürlich noch so Videos über Computerspiele und habe da auch schon immer gemerkt, naja, eigentlich fühle ich mich im Schnitt am wohlsten, weil das ist schon das, was du auch gerade so sagtest. Da kann man noch viele Dinge auch retten. Ja, die Kameraarbeit zum Beispiel dann, da war ich dann auch mal einen Tick unsicherer und ich hatte das Gefühl, im Schnitt habe ich die meiste Kontrolle. Mir hat dann halt auch eben das super toll gefallen, dann eben so journalistische Beiträge mitzugestalten. Dann habe dann meine Kenntnisse, aber dann wollte ich das noch vertiefen im Studium, habe digitale Medienproduktion studiert in Bremerhaven und bin dann quasi bei der Firma gelandet, aus der später dann die sendefähig geworden ist. Und an sich war das auch eine super tolle Zeit, eine sehr anstrengende, lehrreiche Zeit. Ich habe über 120 Reportagen da, glaube ich, geschnitten und in dem Zuge halt auch super viele Autoren, Autorinnen kennengelernt, die auch mit ihren Geschichten dann meinen Horizont so erweitert haben. Und das, ich glaube, ohne diese Arbeit wäre ich gar nicht jetzt der Mensch irgendwie, der ich bin.
Das sind ja auch ganz sensible, ich sag jetzt mal, ja, Beziehungen, die sich dann da im Schnitt aufbauen. Wie erlebst du da so das Zusammenspiel mit AutorInnen?
Also es gab bei diesen, es ist ja eine Vielzahl an Reportagen und da gab es so viele intensive Erlebnisse, manche negativ, manche positiv. Ich glaube, mir ist einmal wichtig, bevor ich da näher drauf eingehe, zu sagen, dass ja auch so Autoren, Autorinnen ganz oft ja schon mit einem hohen Druck seitens, weiß ich nicht, Produktionsfirma, Auftraggeber schon in den Schnitt kommen. Ne? Und das wirkt sich dann halt eben auch auf den Schnitt aus, ist ja gar keine Frage. Recherchezeit und so weiter wird gar nicht bezahlt teilweise und so weiter. Ne? Und dann war es beim Y-Kollektiv zum Beispiel auch so, dass das Format an sich auch oft herausfordernd war für die Leute. Und dann saßst du da oft mit den Autoren irgendwie vor so einem Berg an Material, wusstest, die Zeit drückt, manchmal kamen die ungesichtet irgendwie in Schnitt, da denkst du, da verlierst du oft schon, das ist sofort der erste Punkt, wo du schon die Lust verlierst, weil du denkst, jetzt hast du diese wenige Schnittzeit und musst die noch mit Sichten verbringen. Yeah. Manchmal wird es einfach gut tun, wenn du noch ein paar Tage mehr gehabt hättest, wird allein der Geschichte, also deinem eigenen Seelenheil, dem Reporter, aber auch der Geschichte wird das halt total gut tun. Ich habe mit den Leuten zusammen im Schnitt geweint. Wir sind manchmal sogar gescheitert, weil dann der Tunnelblick zu verklemmt irgendwie war, dass man an manchen Stellen vielleicht nicht mehr weiterkam. Der Druck ist da im Schnittraum schon oft immens gewesen.
Aber fühlst du da nicht auch ich stelle mir das total anstrengend sozusagen auf deiner Seite dann vor, auch diese Emotionen dann so zu regulieren. Das ist ja total viel zwischenmenschliche Arbeit, dann da irgendwie auch den anderen das Gefühl zu vermitteln, wir schaffen das schon und das wird schon.
Ja, und das wird, glaube ich, ganz oft an ganz vielen Stellen dann vergessen, dass man quasi nicht nur der Cutter dann in dem Moment ist, sondern man betreut irgendwie das Seelenheil noch, man trocknet Tränen, man manchmal auch die eigenen dann, wenn man ganz verzweifelt ist, dann irgendwie. Gott. Man hält Händchen, man geht da zusammen durch dann auch die ersten Abnahmeschleifen. Zwischendurch ist man mal auch Co-Autor, weil man dann auch mit am Text zum Beispiel schreibt und. Also das dann quasi auf das Editieren alleine irgendwie zu begrenzen, das trifft sowieso überhaupt nicht mehr zu, also in den seltensten Fällen.
Nimmst du das auch so wahr, dass AutorInnen dafür dann auch dankbar sind? Oder, weil davon habe ich auch schon öfters gehört, dass dann da halt auch eine Anspruchshaltung ist, ja, du musst das jetzt machen als Cutter, als Cutterin. Du machst jetzt das, was ich will, weil am Ende des Tages kann mit all dem Ballast auch vielleicht so eine gewisse Machtdynamik Einzug halten in den Schnittraum.
Also ich empfinde das eigentlich auch so, dass in der Regel die Autoren und Autorinnen da nach Sicherheit dann auch suchen beim Cutter. Es ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft, wenn man als Cutter immer ein ruhiges Gemüt hat. Und ich habe dann schon immer versucht, irgendwie vorausschauend irgendwie Bildstrecken hinzulegen, mir zu überlegen, wo wird der Autor, wo wird die Autorin gleich landen, was kann man da schon mal hinlegen. Aber am Ende sind natürlich wir auch nicht diejenigen, die die Geschichte halt recherchiert haben. Ne? Das heißt, wir sind ja auch wiederum abhängig, ne, von dem Input. Und ich habe es dann auch schon mal erlebt, dass die Autoren, Autorinnen überhaupt nicht mehr wussten, was sie noch erzählen sollen oder wie es weitergehen soll. Ne? Also ich habe sowohl erfahrene, sehr erfahrene Autoren und Autorinnen, die viele, viele Filme gemacht haben, aber auch schon scheitern sehen dann im Schnitt bei so einer Art von Format. Da kann man zu einer gewissen, also einer gewissen Art und Weise kann man da noch Feedback geben, aber irgendwann halt auch dann nicht mehr so. Ne? Und ja, das sind dann immer so die Situationen, wo da so ein bisschen brenzlig dann im Schnitt wird, aber also klar, wir sind beide irgendwie voneinander abhängig und ich würde mir dann halt eben manchmal bessere äußere Umstände dann wünschen, ne? Also nochmal irgendwie einen Schnitttag mehr oder im Idealfall so eine Welt, wo man mal eine fertige Geschichte auch nochmal 2 Tage liegen lassen kann und dann mit einem frischen Kopf nochmal draufschaut.
Klar, natürlich. Es sind halt auch einfach Zustände im heutigen, ich sage jetzt mal, Wirtschaftssystem des Journalismus und eigentlich jeder Mediengestaltung, die nicht im privatwirtschaftlichen Werbebereich vermutlich stattfindet. Die Zeiträume sind eng, die Produktionszeiträume sind eng. Redaktionen wollen früher mehr und multimedial am liebsten geliefert haben. Alles soll High-End sein, alles soll so lustig und klug und politisch recherchiert, eingeordnet, kontextualisiert sein. Hast du da eine Veränderung in der Branche wahrgenommen, dass diese Problematik stärker geworden ist in den letzten Jahren oder war das eigentlich schon immer in Anführungszeichen mies?
Also ich glaube, da sind noch mal andere Faktoren auch hinzugekommen mittlerweile, ne? Also dann kommt dann noch mal die Social Media Redaktion und sagt, kannst du noch mal schnell da ein Snippet rauslegen oder habt ihr da schon den Part und könnt da schon mal was rauslegen oder so, und das frisst dann alles irgendwie die ohnehin schon knappe die knappe Schnittzeit. Und ansonsten so was Arbeitszeiten oder so angeht, also irgendwann kommt halt immer die Frage im Schnitt auf, ja, sag mal, wie lang bist du denn heute Abend noch da? Ne? Und dann weißt du immer schon so, ja, das könnte dann wieder hier, kennst du auch, ne? Ja,
das ist
da weiß der Cutter dann immer schon noch so, ja, okay, da weiß ich auf jeden Fall, das wird heute irgendwie länger gehen.
Ja.
Und ich war ja festangestellt, ne? Ich habe dann immer gesagt, naja, du, ich bin festangestellt hier. Was glaubst du denn, wie lange ich da bin? Und ich krieg auch hier keine Überstunde bezahlt oder so. Das heißt natürlich nicht, dass ich nie Überstunden gemacht habe. Aber die Autoren, Autorinnen, und den Punkt verstehe ich natürlich auch, aber in dem Moment, wo die ihre Geschichte schneiden, das ist ja deren Baby sozusagen. Die wollen natürlich, dass ihr Baby bestens irgendwie versorgt und gepflegt wird. Und sie natürlich sehen die das nicht gerne, wenn ich dann sage, ja, ich gehe jetzt um 18 Uhr irgendwie weg oder so. Nur wenn ich jede Woche quasi ein anderes Baby zu schneiden habe und das sich jede Woche so gestaltet, dass ich dann immer länger und länger und länger da bleibe, dann bin ich halt nur länger da. Und das geht an irgendeinem Punkt, konnte ich das dann auch nicht mehr und musste mich dann irgendwie abgrenzen.
Und hier noch nur ein kleiner Einwurf, aber hier sagt Danny natürlich auch nochmal benennt einen wichtigen strukturellen Unterschied, nämlich die meisten MediengestalterInnen oder viele MediengestalterInnen sind festangestellt, sowohl im Öffentlich-Rechtlichen als natürlich auch bei Produktionsfirmen, bei größeren gibt es einfach Leute, die sind festangestellt, im Gegensatz zu AutorInnen, die sehr häufig eben dann frei arbeiten oder verschiedenste Aufträge haben. Das heißt, die eine Person ist irgendwie sowohl an ihr Arbeitsverhältnis gebunden und darf und soll und muss eigentlich auch pünktlich Feierabend machen, während die andere halt sagt, na okay, den Film, den ich gerade mache, die Podcast-Serie, die ich gerade mache, die bestimmt halt über meine weitere Karriere, die nächsten Aufträge als freie Person in der Branche etc. etc. Also man geht schon mit ganz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen da rein. Plus Mediengestaltung, Postproduktion etc. sind häufig zumindest in größeren Häusern wie auch öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten und so weiter, die gehören auch anderen Abteilungen an. Das heißt, ein Danny hat ja dann in Anführungszeichen verschiedene Bosse sozusagen, also verschiedene Leute, die ihm eigentlich vorgesetzt sind. Und das ist nicht unbedingt immer der Autor, die Autorin. Mit der Person baut man dann vielleicht sogar erst im Schnitt eine Beziehung auf, sondern eigentlich gehört er in einem größeren Haus dann zu der Abteilung Postproduktion, die in einer anderen Direktion liegt, die wiederum andere Bedingungen hat und so weiter. Und der Schnittplatz muss danach auch besetzt werden und was auch immer. Aber das heißt, ein Mediengestalter, eine Mediengestalterin, generell so viele Gewerke stehen so zwischen so vielen Stühlen und die sehen wir natürlich alle gar nicht. Weil wenn wir als Autorin, als Autor da in der Postproduktion sind, wir sehen halt nur unser Baby, wie er es gesagt hat. Wir sehen nur unser Ziel, wir sehen unser Auftrag, unsere Aufgabe und wir beachten dann vielleicht nicht all das, was eigentlich noch auf Dannys Teller sozusagen liegt.
Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass der freischaffende Autor, die freischaffende Autorin sich nach Abschluss des Films, für die sie vielleicht schon lange auch recherchiert hat, lange gedreht hat oder lange geschrieben hat oder was auch immer, danach auch erstmal sagen kann, gut, ich mache jetzt mal 2 Tage ein bisschen ruhiger.
Gut, oder
auch
2 Tage, 2 Wochen, ruhiger. Ne? 2 Monate, so. Grüße an dich.
Aber für jemanden wie Danny geht es dann halt am Montag weiter. Natürlich kann er wahrscheinlich auch die Überstunden dann irgendwann abbauen, aber wenn die nächsten Projekte schon gesetzt sind und er dafür schon eingeplant ist, ja, dann geht das nicht. Dann muss er da dann einfach dann weiterziehen und hat eben nicht den Luxus, danach dann zu sagen, gut, jetzt mache ich erstmal Pause.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe nach jedem Schnitttag mit einer matschigen Birne eigentlich nach Hause und bin durch. Ja, und das habe ich aber dann jede Woche. So
und
dann,
genau, ne, das hast du halt dauerhaft. Und jetzt, wir generalisieren natürlich total. Ne? Es hängt von Produktionsfilmen ab, es hängt von Projekten ab, es hängt von der Sichtvorbereitung ab, von der Komplexität des Projekts und so. Ich sehe es trotzdem so, es ist in vielerlei Hinsicht die Verantwortung des Autoren und der Autorin und im Zweifelsfall der Produktionsfirma, da dann halt ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sicheres Arbeitsumfeld zu kreieren und es eben nicht in dem Fall auf euren Schultern einfach abzuladen. We'll fix it in post.
Genau, also ich sehe das auch so. Am Ende muss es ja doch irgendwie möglich sein, diese Geschichten halt in der Zeit zu schneiden, die eigentlich halt auch dafür vorgesehen ist. Und wenn das irgendwo nicht passt, also ja, ich weiß dann natürlich auch, dass die Autoren, wenn ich Feierabend habe, dass die noch davor, danach, dazwischen in der Nacht dann arbeiten. Aber dann ist das ganz oft halt auch so, dass die dann danach erstmal ein paar Wochen Urlaub haben und ich schneide dann halt die nächste Geschichte. Das ist jetzt auch sehr pauschal, ne? Das ist natürlich auch nicht bei allen Autorinnen so. Aber die Weitsicht würde ich mir da manchmal wünschen, ne? Dass ich dann auch nächste Woche die nächste Geschichte und die nächste und die nächste und die nächste Geschichte wegschneide. Und da ja auch immer irgendwie funktionieren muss für den Autoren nächste Woche. Also es ist einerseits sehe ich da die Rahmenbedingungen manchmal nicht passend, ne, dass man vielleicht da nochmal seitens Auftraggeber und Produktionsfirma vielleicht nochmal den einen oder anderen Schnitttag mehr einräumen könnte. Aber natürlich auch eben bei Autoren, Autorinnen oder halt eben auch sonst einfach schauen, ist diese Geschichte in der Zeit überhaupt realisierbar?
Siehst du da die Wertschätzung in der Branche als Gesamtes auch als ausreichend an oder wird das gar nicht in dem Kontext gesehen, was du jetzt alles an Rahmenbedingungen beschrieben hast?
Ui, das ist ein Brett an Frage auf jeden Fall. Ich glaube, für mich persönlich, das habe ich dann auch gemerkt, als ich die Sendefähig dann verlassen habe, dass da schon viel Wertschätzung auch da war. Also ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten, mit denen ich in der Zeit geschnitten habe, auch heute immer noch Kontakt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist oft die Leistung, die dann irgendwie im Kreativen oder in dem Postproduktionellen oder auch in der Produktion, auch was Kameramenschen oder so angeht, das wird, glaube ich, oft gar nicht mehr so wertgeschätzt. Also am Ende, wenn der Film raus ist, dann steht da natürlich auch der Autor im Fokus und ohne den Autoren wird es die Geschichte nicht geben und hätten wir dann eben auch die Arbeit nicht. Aber wie du das halt schon sagtest, wir sind da irgendwie alle voneinander abhängig und Filme machen ist halt immer Teamwork und all das Leid oder, also ich kenne auch Cutter, die dann irgendwie 15, 16 Stunden Tage haben, das sieht man dann halt am Ende nicht mehr so, ne? Dann hast du da dein Credit im Abspann vielleicht noch und das war's dann.
Da steht also, halt nicht dahinter, hat 5-mal hintereinander 16 Stunden gearbeitet.
Also das kann man nur im begrenzten Zeitraum irgendwie auch mitmachen, habe ich gemerkt. Und dann ist da irgendwann auch der Akku einfach aus. Ne? Und dann wird der Schnitt nur noch schwieriger, wenn du von vornherein schon, wenn der Akku halt leer ist. Ne? Das gilt ja auch für beide Seiten. Also streng genommen ist es ja allein vom Arbeitsschutzrecht, glaube ich, auch klar. Ne? Wir wissen ja, wie das dann in der Realität wirklich aussieht. Aber genau, da, also wenn solche Tage auftreten, und das kann durchaus ja mal sein, aber wenn das dann die Regel ist, dann ist ja irgendwas in diesem Prozess kaputt.
Würdest du sagen, dass du den Job noch bis, ich sag es mal, zum Ende deines Arbeitslebens machen kannst und machen willst?
Also ich habe ja jetzt auch tatsächlich eher einen anderen Job inne, in leitender Position. Das ist auch anders belastend, das kann ich auch sagen.
Fair.
Aber ich kann mich halt noch sehr gut eben auch an diese Zeit erinnern, gerade zum Ende hin, dann meiner langen Zeit bei der Sendefähig, so schön sie auch war, so anstrengend war sie halt eben auch. Und ich bin dann halt eben auch gegangen, weil ich das nicht mehr konnte. Der Akku war leer, ich konnte mich selbst eigentlich nicht mehr leiden, weil ich nicht mehr so war, wie ich sonst eigentlich war. Und das haben auch Autoren, Autorinnen, mit denen ich auch schon öfter dann da zusammengearbeitet habe, auch eben gemerkt. Und das ist halt dann nicht mehr schön. Ne? Aber trotzdem hat mir das auch ganz viel Freude bereitet. Und so manchmal denke ich auch noch, fehlt mir das, ne, mal wieder so eine Geschichte zu schneiden, weil das hat auch viel Schönes. Ne? Aber wie gesagt, es kann auch sehr an die Substanz einfach gehen.
Was müsste sich in der Branche ändern? Dass du sagst, vielleicht du kommst zurück oder dass es auch nachhaltig bessere Umstände sind, gerade eben in der Mediengestaltung, gerade in der Produktion?
Ich glaube, dass dann die Rahmenbedingungen wahrscheinlich sich ändern müssen. Also dass wahrscheinlich vielleicht Auftraggeber, Produktionsfirma, Autoren, Autorinnen noch mal viel ehrlicher miteinander umgehen müssten und sagen müssten, du an der Stelle vielleicht auch aus vorhergegangenen Erfahrungen, lass uns da mal irgendwie einen Schnitttag mehr oder so einplanen oder lass uns nochmal die Deadline eine Woche nach hinten verlegen oder so. Ich weiß natürlich, die haben alle ihre Sendepläne, die müssen gefüllt werden. Aber am Ende, also machen wir Filme und retten jetzt irgendwie keine Leben oder so, ne? Und vielleicht ein offenerer und ein ehrlicherer Austausch an vielen Stellen noch, so dass wir Cutter vielleicht dann auch mal Gehör bekommen.
Ist übrigens ganz, ganz witzig, da musste ich gerade wieder dran denken, Thema Wertschätzung und so, als das Y-Kollektiv seinen ersten Webvideopreis gewonnen hat, war Danny tatsächlich auch mit auf der Bühne und hat dann, sollte auch was ins Mikrofon sagen und hat einfach nur gesagt, ich bin einer von vielen geilen Cuttern dort.
Das ja, fair,
war so hilarious,
fair.
Ey, das war hilarious.
Aber das trifft es ja so gut, so wie häufig, und ich glaube auch, also prove me wrong, aber würde Danny 2025 noch auf die Bühne geholt werden? Ich meine, wir haben ja auch alle diesen Rechtsstreit mitbekommen oder beziehungsweise jetzt, glaube ich, den anlaufenden Rechtsstreit, wo der Cutter eines Twitch-Stars, eines Twitch-Streamers ihm eben auch vorwirft, hier, ich werde irgendwie unterbezahlt und wir hatten eine andere Abmachung, Beteiligung und so weiter. Also man hört es an allen Ecken und Enden, dass die eigentlich diejenigen, die unsere Recherchen und unsere Shortcomings, muss man ja auch einfach sagen. Also das, wo wir beispielsweise nicht genügend Bilder gedreht haben, dort, wo wir nicht die entscheidenden Fragen gedreht haben, etc., etc. Die Dannys dieser Welt helfen uns, das zu übertünchen sozusagen und das zu retten, was wir verbockt haben. Und ich glaube nicht, dass Danny und andere im Jahr 2025 unbedingt noch auf die Bühne geholt werden würden, weil wir uns in den letzten Jahren vor lauter, gerade im Bewegtbildjournalismus, gerade im Webvideo-Journalismus, da so daran gewöhnt haben, sage ich jetzt mal, da auch einfach in Anführungszeichen quick and dirty zu produzieren. We'll fix it in post und im Zweifelsfall gehe ich schon mal nach Hause und der Cutter schickt mir dann nochmal den Online-Link zum Video zu oder so. Also
ja, ich glaube, weil wir ja wissen, dass sich diese strukturellen Probleme in dem Bereich nicht so schnell verändern werden, vielleicht auch nie verändern werden, auch wenn wir da natürlich voll für appellieren würden, ist glaube ich total wichtig, dass man als Journalist seine eigene Arbeit auch überdenkt und sich auch die Zeit nimmt, wie gesagt, sich eben mit den Gewerken, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet, auch intensiver mal auseinanderzusetzen, um ein Grundverständnis zu entwickeln. Vor allem, weil das auch, glaube ich, für einen selber total viele Vorteile mit sich bringt, weil die Produkte dadurch höchstwahrscheinlich besser werden und auch schneller fertig werden. Also mein Beispiel beim Thema Doku und so ist es auf jeden Fall. Also ihr sichtet euer Material eh im Vorfeld, solltet ihr vor dem Schnitt.
Bitte, wenn ihr das nicht tut und ihr hört uns gerade zu.
Tun.
Das ist keine Diskussion, das macht ihr.
Genau, so, aber was ihr halt auch machen könnt, ist nicht einfach nur das Material, die einzelnen Files sichten und irgendwie, weiß ich nicht, rausschreiben, sondern was ihr halt auch tun könnt, ist, lernt ein bisschen Schnittprogramm, lernt ein bisschen Premiere und sichtet einfach im Schnittprogramm und schneidet einfach völlig rough schon all die Sachen raus, die ihr nicht wollt. Macht also schon mal so einen kleinen Rohschnitt von einem Interview beispielsweise, weil ihr müsst es euch eh angucken. Dann lernt diese zwei Knopfdrücke, mehr muss es ja nicht sein, und legt dem Cutter dann zum ersten Schnitttag einfach, ja, hier, das ist schon meine Rohschnitt-Timeline. Da müssen wir natürlich noch weiter kürzen und so weiter. Aber wir können damit erstmal den ersten Rohschnitt bauen. Der ist dann vielleicht eine Stunde lang statt die gewünschten 30 Minuten. Aber das hilft ungemein, um einfach eine Basis zu schaffen, an der man dann gemeinsam weiter rumschneiden kann. Da wird euch auch euer Cutter, die Cutterin extrem dankbar sein. Und ihr werdet viel mehr Spaß haben im Schnitt, und genau dieser Spaß sorgt dann halt auch dafür, dass am Schluss ein besseres Produkt bei rumkommt, weil am Schluss nicht irgendwas hingeklatscht wird, sondern die Leute auch Motivation haben und Bock haben, die Dinge richtig geil zu machen. Und wenn es dann nochmal eine Stunde länger dauert, dann ist die Stunde auch schon mal deutlich weniger schlimm, wenn die Stimmung scheiße ist, weil nichts vorbereitet wurde.
Und ich glaube, dieser Punkt, den können sich auch in Anführungszeichen alle JournalistInnen und alle Gewerke irgendwie mit auf den Zettel schreiben. Am Ende des Tages ist es meiner Ansicht nach zumindest die Verantwortung von der Person, die Geschichte recherchiert hat, die Sache publizieren möchte am Ende des Tages, mit eben, und das hat Danny ja auch gesagt, mit der großen Byline, mit dem großen Titel, ein Film von, eine Reportage von, eine Podcast-Serie von, ein Artikel von, etc., etc. Am Ende des Tages in unserer Branche steht der Name der Journalistin, des Journalisten ganz vorne, ganz groß mit dabei. Wir, so muss man es ganz klar sagen, wir kriegen den Fame, wir kriegen die Credits, wir werden auf Basis dessen, was wir schon gemacht haben, werden wir wieder beauftragt, kriegen wir Jobangebote, werden gebucht, schaffen irgendwie die Bewerbungsverfahren für die neuen Jobs, etc., etc. Wir könnten das alles nicht ohne die anderen umliegenden Gewerke machen. Und es ist unsere Verantwortung, dass der Prozess der Produktion so smooth wie nur möglich ist. Und im Zweifelsfall, wenn wir sagen, die Rahmenbestimmungen passen dafür nicht, es sind zu wenig, es ist alles zu eng, zu dicht, zu wenig Zeit, die Technik passt nicht, was auch immer, dann sind wir in Anführungszeichen die mächtigste Position, die genau das dann auch an eine Redaktionsleitung, an eine Produktionsfirma etc. etc. herantragen kann. Und diese Verantwortung, die schulden wir auch einfach all denen in der Prozesskette, in der Produktionskette, die eben nicht so einen direkten Draht vielleicht zu den Entscheiderinnen und Entscheidern haben. Das ist zumindest meine Ansicht. Und ganz ehrlich, Luca, was du auch gesagt hast, genau so entstehen geile Produkte, indem wir uns eben gut mit den Leuten verstehen, indem wir dann gemeinsam Bock daran haben, vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil zu einem Thema zu machen, indem FotografInnen, Kameraleute, TontechnikerInnen etc. dann sagen, ja, geil, mit denen war die Zusammenarbeit letztes Mal richtig gut, ich möchte bitte wieder für den Einsatz irgendwie disponiert werden. Und das funktioniert sowohl in festangestellten Verhältnissen als eben auch in der freien Branche. Überall da, wo multimedial produziert wird, sind wir nur ein Glied in der Kette und wir sind auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. So können wir uns auf unseren Teil des Jobs konzentrieren, die anderen können sich auf ihren Teil des Jobs konzentrieren, und am Ende des Tages entsteht halt so einfach eine geile Symbiose, weil kein Online-Artikel kann ohne Online-RedakteurInnen, ohne IT, ohne gegebenenfalls juristische Abnahme etc. publiziert werden. Kein Film entsteht ohne eine Postproduktion, kein Podcast, kein Newsletter, ohne die Leute, die sich technisch noch mit darum kümmern. Und wer das nicht anerkennt und da auch nicht Verantwortung übernimmt, hat nicht so ganz verstanden, meiner Meinung nach, in was für einer geilen, aber auch sehr häufig privilegierten Job wir da eigentlich arbeiten. Und dass das Ganze irgendwie auch nur Zukunft hat, wenn wir es halt weiterhin menschlich gestalten.
Sie. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ach, danke.
Dann würde ich direkt mal überleiten, oder?
Ja, das ist doch eine smoothe Überleitung.
Ja, zu sagen, dass man jetzt mal überleitet. Ja,
übrigens,
apropos bucht uns, gute Dokus.
Ach so. Bucht uns, wenn ihr gute Moderation haben wollt.
Apropos Dokus. Ich habe einen guten... Gut geschnittene Dokus. Ich habe natürlich wieder einen Doku-Tipp mitgebracht. Was heißt natürlich, manchmal bringe ich ja auch irgendwie echt Bullshit-Sachen mit. Aber heute habe ich eine sehr gute Doku, die ich euch sehr ans Herz legen würde.
Hast du das auch überprüft auf faire Arbeitsbedingungen in der Liefer- und Produktionskette, Luca?
Nee, das habe ich tatsächlich okay. nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil die Doku ist gut. So. Und Gutes zwar Mindset. Die Doku Soldat Nummer 1, der General und die Zeitenwende, so heißt der Film. Ein NDR-Team hat Carsten Breuer über 9 Monate begleitet. Carsten Breuer, das ist der Generalinspekteur der Bundeswehr. Das ist quasi der oberste Soldat, also der Chef. Der Chef der Bundeswehr ist ja quasi der Verteidigungsminister und er ist quasi eins unten drunter, also der oberste, die oberste Streitkraft sozusagen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Also man muss natürlich sagen, klar, muss man diesen Film auch so ein bisschen kritisch betrachten, weil natürlich jemand wie Carsten Breuer natürlich ein Interesse daran hat, dass mehr Geld in seine Armee gepumpt wird, ne? Und dass alles schick gemacht wird und gut funktioniert und so weiter. Das muss man im Hinterkopf haben. Aber dennoch finde ich das ganz, ganz spannenden Einblick in, wie die Bundeswehr eigentlich funktioniert und was da aktuell alles passiert. Und da fallen auch ziemlich viele interessante Aussagen, wie beispielsweise, ich zusammengefasst, ich darf Ihnen jetzt nicht sagen, warum das so ist, aber ich sage Ihnen so viel, bis 2027 sollten wir bereit sein und so. Das klingt natürlich dann immer erstmal alles total nach Panikmache und so weiter. Oh Gott, was passiert denn 2027? Aber jetzt gerade auch mit dem sehr kontroversen Thema Wehrdienst und so weiter, finde ich das irgendwie mal einen ganz, ganz guten Einblick, um ein bisschen mehr über die Bundeswehr und die Vorgänge da zu verstehen. Und das ist auch wirklich sehr, sehr spannend umgesetzt und sehr, sehr interessant gemacht. Sehr empfehlen, dauert auch gar nicht so lange. Es sind, glaube ich, nur 30 Minuten findet man in der ARD Mediathek. Ist eine ganz interessante Sache, die aber auch sehr unterhaltend ist. Also perfekt für den Freitagabend, wenn man nicht feiern gehen will, beispielsweise.
Du meinst,
oder für den Sonntagmittag.
Wenn man dann verkatert vom Feiern auf der Couch liegt.
Auch das.
Je nachdem, was eure Lebensrealität gerade ist.
Ich würde es aber schon nüchtern gucken, weil sonst schiebt man vielleicht irgendwie einen schlechten Trip.
Okay, cool. So. Tipps an für alle Berliner und Berlinerinnen. Okay.
Beispielsweise.
Gut, mein Tipp, mein Einblick der Woche, mein Technik-Tipp ist deutlich konservativer als was man sich beim Katern angucken sollte. Ich bin ja ein großer Fan meines eigenen Kalenders, weil der mit sehr, sehr vielen Details gefüllt ist, so dass ich eigentlich nie vor einem Meeting oder ähnlichem nochmal in meinen Mails suchen muss, oh, worum ging es jetzt nochmal, wo ist der Link und so weiter und so fort, sondern ich versuche immer alle Informationen in den Kalendereintrag schon zu packen und damit fahre ich sehr, sehr gut. Und apropos fahren, ich habe jetzt von einem Kollegen noch eine Neuigkeit gelernt, zumindest bei den Apple-Kalendern und ich glaube auch bei den Google-Kalendern, kann man nämlich auch noch Wegzeit hinzufügen. Und für alle Menschen, die so wie ich, gegebenenfalls aufgrund von Neurodivergenzen, aufgrund von Verpeiltheit, wie bei Luca zum Beispiel, einfach so ein bisschen zeitblind sind und Zeiträume falsch einschätzen.
Hä? Moment mal, das habe ich ja fast hier überhört. Was
ich wollte
war denn das
gucken,
für
ob du noch mir zuhörst.
Also dass du bei dir das auf die Neurodivergenz schiebst, völlig in Ordnung, aber bei mir dann einfach, ja, und Luca ist halt einfach nur verpeilt. Ja, vielen
Luca
Dank,
ist ein bisschen verpeilt, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn wir jetzt gemeinsame Termine haben in Zukunft, ich mache dir so eine Wegzeit von 5 Minuten vor einem Zoom-Meeting einfach rein, zum Beispiel.
Von meinem sehr weit entfernten Schlafzimmer zu meinem Büro im Westflügel.
Luca, guck mir in die Augen und sag mir, dass du noch nie zu spät kamst, wenn wir gemeinsame Meetings hatten und dass ich dich nochmal dran erinnern musste oder dir nochmal den Link geschickt habe.
Das ist schon durchaus passiert.
Siehste. So, also für die Lukas und
Das muss
und
ich mir ja auch immer anhören in Calls mit euch. Der Luca ist gerade aus dem Bett aufgestanden. Ist auch immer ganz geil, wenn ich eigentlich schon seit 4 Stunden wach bin und topfit bin und ihr schaut mich an und sagt, ja, du schaust ja ganz schön verschlafen aus. Also, da hätte ich mir auch gemacht. Ja, vielen Dank, ihr Assis.
Ich kann dir in unseren gemeinsamen Kalender auch einfach irgendwie so einen Blocker reinmachen für nochmal kurz nachschminken und ausleuchten oder sowas, damit du diesen Kauf nicht mehr hörst. Aber jetzt nochmal im Ernst. Also, Wegzeit, sich in den Kalender einzutragen, ist für mich einfach unfassbar Gold wert. Weil wenn ich angenommen heute um 12 Uhr einen Termin habe, dann denke ich mir, wo auch immer dieser Termin ist, sagen wir mal, er ist eine halbe Stunde entfernt, dann denke ich mir, oder sagen wir, eine halbe Stunde ist noch einfach, aber so eine krumme Zahl, sowas wie 22 Minuten. Ich gucke in meinen Kalender Ich sehe den Termin um 12 Uhr, 22 Minuten. Naja, okay, da muss ich ungefähr so um 11.40 Uhr los, denke ich mir. Was ja kompletter Unsinn ist, weil erstens, ich müsste eigentlich um 38 los. Zweitens, ich weiß ja gar nicht, ob die Bahn kommt. Drittens, ich habe mir noch nicht meine Schuhe angezogen, etc., etc. Aber wenn ich weiß, ich brauche dort 22 Minuten hin, dann springt mein Hirn genau um 11.39 Uhr an und sagt, okay, wir müssen das langsam mal fertig machen. Ich sehe das nicht. Ich habe kein Gefühl dafür, dass ich 5 Minuten brauche, meine Sachen zu sammeln, meine Schuhe und meine Jacke anzuziehen, um meinen Schlüssel zu suchen. Ich habe kein Gefühl dafür, dass die Bahn ja nicht dann fährt, wenn ich sie gerade brauche. Und ich habe auch kein Gefühl dafür, dass ich vielleicht mich verirre und 2, 3, 4, 5 Minuten mehr brauche, weil ich zum ersten Mal, keine Ahnung, in eine Arztpraxis gehe oder zum Büro von irgendjemandem oder sowas. Und deswegen habe ich angefangen, mir manuell diese Wegzeiten einzutragen in den Kalender. Die sind da einfach angehängt an den Termin sozusagen. Und dann kannst du auch dir es entweder berechnen lassen. Du kannst ja dann auch, wer super Geek ist, kann es auch noch in Google Maps eintragen oder in Apple Karten. Dann noch mit einer Warnung, wenn es mehr Verkehr gibt auf einer Strecke oder irgendwie so ein Ding.
Aber, ja gut, aber irgendwann muss ja auch mal dann arbeiten.
Genau, also, genau. Da gehen wir dann auch vielleicht in Bereiche, die ein bisschen überkontrolliert sind. Aber an sich diesen Blocker von einer halben Stunde, das ist einfach unfassbar wichtig. Das ist einfach etwas, was ich immer brauche, um da zu sagen, ich komme nicht zu spät. Und das würde ich echt allen empfehlen.
Ja, Ann-Kathrin, das war die letzte Folge für dieses Jahr.
Korrekt.
Ja, und ich würde einfach sagen, wir gucken mal, wa?
Wir halten uns noch ein bisschen bedeckt, was da passiert, wie es passiert in Zukunft. Werden euch aber natürlich da auch mitnehmen und auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Feedback habt, weil ihr gesagt habt, wir sind mit dieser Folge oder mit anderen Folgen oder generell dem Format in eine komplett falsche Richtung gelaufen. Wir wollen ja, so wie wir es heute gepredigt haben, für Transparenz und beidseitige Kommunikation und eine gesunde Fehlerkultur plädieren. Deswegen schreibt uns doch gerne auf Social Media oder an druckausgleich@journalist.de, um uns zu outcallen, um uns zu unterstützen, um uns mit vielleicht auch dem einen oder anderen Themenhinweis zu versorgen. Wir freuen uns auf jeden Fall, trotz Winterpause da weiterhin mit euch in Kontakt zu bleiben. Und Luca, wir tun das auch. Ich bin mal gespannt, wo ich dich im Januar mal wieder dann erwische.
Wir freuen uns. Ach Mann, Ann-Kathrin.
Dann machen wir den Satz einfach weg. Alles gut?
Nein.
Was?
Was? Ich wollte gerade das Wir freuen uns Meme bauen.
Ach so.
Ja.
Ach so.
Ich dachte, du sagst jetzt auch, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
Ja, aber du hast so mit der Stimme hochgegangen. Ich habe gedacht, du sagst es selbst.
Ach so.
Okay, dann.
Nee, ich mach's jetzt nicht nochmal.
Doch, du machst es nochmal.
Nee. Doch. Ja, Luca, wo hey, werde ich.
Du? Okay. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird? So, ja, im Januar bin ich wieder in Thailand.
Ja, okay, gut. Das ist der kürzeste Cliffhanger der Welt gewesen. Vielen Dank dafür.
Bitte.
Viel Spaß bei den Reisevorbereitungen. Eine schöne Weihnachtszeit.
Ja, dir auch. Guten Rutsch.
Guten Rutsch. Nein, das ist jetzt zu früh. Wir sehen und hören uns und kommunizieren ja auch nochmal auf Social Media und Co.
Nee, aber, hab ich auch keinen Bock.
Talk to you soon.
Ja, okay. Alles klar. Tschüssi.
Ciao.